ARD Sounds.
Die Bundeswehr soll in 4 Jahren verteidigungsfähig sein, aber Recherchen zeigen, dass die Truppe bei der Reparatur ihrer Waffensysteme offenbar gar nicht hinterherkommt. Das Material der Bundeswehr stammt zum Teil noch aus dem Kalten Krieg. Und mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro werden gerade neue Panzer, Kampfdrohnen und Jets angeschafft. Was dabei vernachlässigt wird, hat Roman Lehberger zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert. Sie konnten interne Dokumente einsehen, nach denen der Reparaturstau bei manchen Waffen so groß ist, dass sogar die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr gefährdet sein könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert und heute ist Freitag, der 19. Juni. Hallo Roman, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Roman, der Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Bundeswehr nach eigener Aussage zur stärksten Armee Europas ausbauen, und zwar so schnell wie möglich. Und dafür hat er dieses milliardenschwere Sondervermögen zur Verfügung.
100 Milliarden Euro Sondervermögen sind quasi verausgabt, zuzüglich zu den jährlichen Budgets.
Um zum Beispiel neue Waffensysteme für die Bundeswehr zu beschaffen.
Unsere Beschaffung muss multinational und vor allem europäisch ausgerichtet sein. Diesen Anspruch wollen wir mehr mit Leben erfüllen.
Wo stehen wir da gerade?
Also auf dem Papier stehen wir da gerade ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Es ist tatsächlich sehr viel Geld locker gemacht worden, um die marode Bundeswehr zu sanieren. Das heißt, das, was man im Hellfeld sieht an beschafften Panzern und so weiter, das geht erstmal alles in die richtige Richtung. Und da ist man auch in der Politik stolz drauf.
Jetzt geht es darum, den weiteren Schritt zu machen. Wir wollen jedem Beschaffungsprojekt nach Größe und Struktur gerecht werden können.
Hinter den Kulissen, wie wir recherchieren konnten, liegt einiges im Argen. Uns wurden interne Papiere zugespielt von einem der wichtigsten Dienstleister der Bundeswehr, die HIL GmbH, die Heeresinstandsetzungslogistik GmbH. Ein Wortungetüm.
Schönes Wort, ja.
Aber eben ein sehr wichtiger Partner der Bundeswehr. Diese Firma, von der hat man als Laie noch nie gehört, ist aber eben der wichtigste Reparaturdienstleister für das Heer. Und was macht das Heer? Das Heer ist verantwortlich zum Beispiel für Panzerfahrzeuge und die HIL GmbH repariert diese Panzerfahrzeuge, Waffensysteme wie Raketenwerfer, Panzerhaubitze und so weiter und so fort. Also die Bundeswehr ist für die Instandsetzung und für die Wartung der Panzer und Fahrzeuge nicht selbst verantwortlich. Das ist ausgelagert worden an die HIL GmbH. Und diese Papiere, die uns aus dieser Firma vorliegen, die schlagen wirklich Alarm.
Was steht da drin? Was ist da so alarmschlagend?
Im Prinzip steht da drin, dass die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr akut gefährdet ist. Dafür gibt es mehrere Gründe. Aus diesen Papieren geht hervor, dass es offenbar einen akuten Ersatzteilmangel gibt. Dass es also gar nicht ausreichend Ersatzteile gibt, um all diese neuen Gerätschaften angemessen zu reparieren und instand zu setzen. Diese Angaben aus dem Papier werden bestätigt von Managern, von Insidern aus dieser Firma, die mit uns gesprochen haben. Führungskräfte, die wirklich Einblick haben in die Abläufe. Und die sagen eben, ja, die Einsatzbereitschaft ist akut gesunken. Und das zeigt eben, dass ganz viele Fahrzeuge der Bundeswehr zurzeit in einer Art Reparaturstau hängen, in einer Wartungsschleife.
Wobei ich mich frage, wenn das alles oder zum Großteil neue Systeme sind und neue Fahrzeuge, wieso müssen die überhaupt schon so repariert werden? Also wenn ich mir ein Auto kaufe, dann gehe ich ja auch erstmal davon aus, dass das erstmal im Idealfall hält, ohne dass ich an die Werkstatt muss.
Ja, aber wenn du mit diesem Auto über Wald und Wiesen fährst und sozusagen Kriegsübungen abhältst, was natürlich jetzt verstärkt passiert, also es gibt immer mehr und sehr intensive Übungen des Heeres, wo dieses Gerät zum Einsatz kommt, dann ist es ganz normal, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Waffensysteme danach erstmal gewartet werden muss.
Also normaler Verschleiß einfach.
Das ist normaler Verschleiß und man darf auch nicht vergessen, das sind hochkomplexe Waffensysteme, hochkomplexe Fahrzeuge, da ist Technik verbaut, Stromerzeugungsaggregate, da sind Steuerteile drin, elektronische. So, das sind wirklich sehr anfällige, sensible Komponenten, die da drin sind. Mhm. Und man hat es offensichtlich versäumt von Seiten der Politik, im Rahmen der Zeitenwende sich ausreichend, um genau diese Kleinigkeiten, nenne ich es jetzt mal, zu kümmern, die aber ganz wichtig sind.
Welche Auswirkungen hat das denn konkret?
Die Hill GmbH hat das Ziel, 70% der von ihr betreuten Geräte immer einsatzbereit zu halten. Und dieses Ziel wird nach den Informationen, die uns vorliegen, nur noch vereinzelt erreicht bei einzelnen Fahrzeugen. Insbesondere, so erzählen uns das Insider aus der Firma, sind da offenbar Panzerfahrzeuge betroffen, zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000, ein wichtiges Waffensystem. Da lag die Einsatzbereitschaft im vergangenen Monat bei nur rund 50%. Aber es betrifft auch andere Kettenfahrzeuge, Panzerfahrzeuge, wie zum Beispiel den Schützenpanzer Marder. Auch da lag die Einsatzfähigkeit im vergangenen Monat nur bei 50-60%. Ebenso beim Radpanzer Boxer 50-60%. Also weit unter der Zielmarke und Zielvorgabe. Und natürlich gibt es jetzt im Rahmen der Zeitenwende sehr viele intensive Übungen. Man will also als Truppe sich aufstellen, man will trainieren für den Ernstfall. Und diese Übungen sind teils sehr intensiv. Da kommen all diese Gerätschaften auch zum Einsatz. Die werden dort stark beansprucht. Und so erzählen uns unsere Informanten aus der Firma, nach diesen intensiven Übungen fällt die Einsatzbereitschaft bestimmter Waffensysteme teils auf ca. 30%.
Durch mehr Übung, durch mehr Einsätze, eine höhere Belastung, fällt natürlich auch mehr aus.
Bastian Ernst, das ist der Präsident des Reservistenverbandes, der eben viel Einblick hat in die Truppe und der auch sagt, dass durch diese intensiven Übungen, die zurzeit stattfinden, die Waffensysteme so sehr beansprucht werden, dass sie eben danach gewartet werden müssen, ausfallen und dann eben teilweise wirklich am Limit operieren.
Okay, und welche langfristigen Folgen kann das haben, deiner Meinung nach?
Naja, das hat ganz dramatische Auswirkungen. Wenn das so weitergeht, wenn sich diese Zustände nicht schnell bessern, dann ist perspektivisch, so steht es auch in dem uns vorliegenden Papier, sind auch Bündnisverpflichtungen gefährdet. Also Verpflichtungen zum Beispiel gegenüber der NATO, dass die Bundeswehr eben versprochenes Gerät, versprochenes Material vielleicht nicht mehr für NATO-Aufträge zur Verfügung hat. Und ich will eine Sache nochmal betonen, weil diese Reparaturprobleme, Instandsetzung und so weiter, das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass das nur ein Symptom ist von ganz vielen Problemen, die die Zeitenwende mit sich bringt. Uns erzählen Angehörige der Bundeswehr, also Insider aus der Truppe auch, dass inzwischen so viel Gerät ankommt bei der Bundeswehr, dass man dafür teilweise gar keine Lagerungsmöglichkeiten mehr hat. Diese Leute erzählen uns eben, dass Gerät teilweise der Witterung ausgesetzt ist. Ja, da hat man gar nicht genug Hallen oder provisorische Unterstände, um diese Fahrzeuge irgendwo unterzustellen. Die sind dann quasi der Witterung ausgesetzt, dem Regen und so weiter. Und auch das führt natürlich nicht dazu, dass diese Gerätschaften für immer und ewig halten. Natürlich begünstigt das einen gewissen Verschleiß und noch mehr Reparaturbedarf. Und deswegen ist das eben so wichtig, dass man auch an das denkt, an die Logistik denkt, denn das ist ganz entscheidend, wenn man wirklich eine schlagkräftige Armee will. Die Logistik, das sagt jeder Soldat, ohne Logistik gewinnst du keinen Krieg. Wie konkret diese fehlende Einsatzbereitschaft von Waffensystemen eben ist und welche Probleme das nach sich zieht, das zeigt sich auch an einer Brigade der Bundeswehr in Litauen, die gerade aufgebaut wird, dort also an der NATO-Ostflanke.
Es ist das erste Mal, dass Deutschland eine Kampfbrigade in dieser Stärke im Ausland stationiert, und zwar sehr nah an der Ostflanke der NATO, in Rukla und Rudninkai, nicht weit entfernt von Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad.
Bastian Ernst erzählt uns, dass eben auch diese Brigade dort jede Menge einsatzfähiges Material braucht. Und zwar jetzt und heute.
Wenn ein Kampfpanzer oder ein Schützenpanzer nicht mehr repariert werden kann, steht er halt still. Und das ist natürlich immer eine Gefahr. Und auch bei der Einsatzbelastung, die wir haben und auch gerade in der Brigade in Litauen, brauchen wir Material, was zu jeder Zeit überall einsatzfähig ist.
Ja, und du hast ja schon gesagt, dass das Nachkommen der Bündnisverpflichtungen hier gerade so ein bisschen auch auf dem Spiel stehen könnte. Ist es denn so, dass es auch die Gefahr gibt oder das Risiko, dass beispielsweise Russland das merkt und ein bisschen diese Abschreckungswirkung darunter leiden könnte?
Mit Sicherheit. Also ich bin mir sicher, dass die russische Aufklärung von diesen Problemen bei der Bundeswehr weiß. Das ist kein Staatsgeheimnis. Und ja, die Politik hat eben diese Entscheidung getroffen, Gerätschaften anzuschaffen. Und jeder neue Panzer, sagen Verteidigungsexperten auch, der hilft natürlich. Deswegen ist das nicht schlecht, so viel Gerätschaft anzuschaffen. Man muss aber eben auch an die dahinterliegende Instandsetzung, an die Wartung, an die Ersatzteile und so weiter denken. Und da muss man eben Geld ausgeben für Dinge, die man nicht sieht. So, und das ist natürlich für die Politik immer schwierig, Milliarden auszugeben für Dinge, die man gar nicht so wahrnimmt, die eben aus logistischer Perspektive ganz wichtig sind für das Funktionieren einer Armee. Und diese Schwachstellen, die sind Russland sicherlich bekannt.
Lass uns mal drauf schauen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Also der Bundestag hat ja dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. Warum fließt denn gerade überhaupt so viel Geld in die Beschaffung von neuer Ausrüstung?
Es ist tatsächlich so, dass die Bundeswehr nach dem Ende des Kalten Krieges kaputt gespart wurde. Das kann man schon so sagen. Also nicht nur Gerätschaften, die nicht in ausreichender Zahl vorhanden waren, sondern auch Liegenschaften, die heruntergekommen sind. Und deswegen gibt es da sehr viel Nachholbedarf. Also diese Massen an Milliarden, ja, 100 Milliarden Sondervermögen, Ausnahme von der Schuldenbremse beim Verteidigungsetat. Das ist wirklich nötig in diesen Zeiten, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich wirklich auskennen, mit Verteidigungsexperten, die sagen, ja, das ist alles, es kommt viel zu spät natürlich, aber jetzt müssen wir eben Gas geben. Und da ist die Politik natürlich schnell verleitbar, sag ich mal, auf die sichtbaren Effekte zu schielen, auf die neuen Gerätschaften und das dahinterstehen ein bisschen zu vernachlässigen. Und deswegen gibt es eben jetzt diese Probleme. Und aus der Bundeswehr ist auch zu hören, also die sagen, klar ist das gut und wichtig, neue Gerätschaften zu kaufen, ja, am Markt, der zurzeit sehr umkämpft ist. Es ist ja nicht nur so, dass Deutschland aufrüstet, sondern natürlich viele andere Staaten auch. Deswegen, ja, ist die Logik erstmal sichern, sichern, sichern an Aufträgen und Gerätschaften, was eben da ist. Aber der beste Panzer nützt nichts, wenn er in der Werkstatt steht oder wenn er erstmal in der Schlange steht, um überhaupt mal in die Werkstatt zu kommen.
Würdest du sagen, man hat die Bundeswehr über ihre Verhältnisse schnell wachsen lassen?
Definitiv ist das eine Überforderung des Systems, was hier passiert. Also ich glaube, man war sich womöglich nicht bewusst, wie problematisch dieser massenhafte Ankauf, Aufwuchs an neuen Gerätschaften, wie sehr das die bestehenden Strukturen belastet.
Roman, du hast ja schon von dieser Heeresinstandsetzungslogistik, also das ist wirklich ein Wahnsinnswort, wir kürzen es glaube ich ab, die Hill, gesprochen. Ich glaube, dass die wenigsten Hörer und Hörerinnen das kannten, ich kannte das davor auch nicht. Vielleicht kannst du da noch ein paar Takte zu sagen, sind die auch dafür zuständig, neue Waffensysteme zu beschaffen oder reparieren die nur?
Beschaffung und Reparatur sind getrennt. Also die Hill ist wirklich nur zuständig für die Arbeit am Gerät. Die sind sehr breit aufgestellt, aber kümmern sich eben tatsächlich um die Dienstleistung, um die Reparatur an sich. Dort gibt es eben Facharbeiter, Fachpersonal, Ingenieure, die wissen, wie man solche komplizierten Geräte wie die Panzerhaubitze oder wie den Leopard-Panzer, wie man den repariert und instand hält. Zuständig für die Beschaffung sämtlicher Rüstungsgüter in Deutschland ist das Beschaffungsamt der Bundeswehr mit Sitz in Koblenz. Das ist ein Amt im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums, also gehört zum Verteidigungsministerium. Und dort wird sich eben um die Beschaffung auch von Ersatzteilen gekümmert.
Jetzt ist ja dieses Beschaffungsamt der Bundeswehr mit super viel Geld ausgestattet, um eben neue Systeme und Waffen zu beschaffen. Warum kriegen die das aber nicht so hin, dass es eben dann zu diesen Problemen kommt?
Auch da ist wieder genau das Problem, dass auch das Beschaffungsamt zu diesen Strukturen zählt, die über Jahre nicht wirklich effizient aufgestellt waren und überhaupt nicht so viel Geld zur Verfügung hatten. Das ist ein bisschen so, als ob ein Normalverdiener plötzlich den Euro-Jackpot gewinnt und der jetzt auf den ersten Drücker wahrscheinlich auch nicht weiß, wie er mit diesem ganzen Geld umgehen soll. Und das ist jetzt sehr platt gesagt, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist ein Amt, das plötzlich mit Geld zugeschüttet wird und mit Aufträgen zugeschüttet wird. Wie uns Insider aus der Hill eben sagen, wurde es dort offenbar versäumt, sich um langfristige, belastbare Lieferketten für Ersatzteile zu kümmern. Dass eben ständig ein kontinuierlicher Fluss an den gebrauchten Ersatzteilen an die Hill geliefert wird. So erzählen uns das Führungskräfte aus dieser Firma. Diese langfristigen Lieferverträge, die sind eben ganz zentral, weil die Industrie, die Rüstungsindustrie, muss sich natürlich auch darauf einstellen. diese Ersatzteile, die müssen in ausreichender Stückzahl produziert werden können. Und dafür braucht die Industrie eben die Sicherheit. Aha, ich weiß, dass der Bund mir dieses Teil über viele Jahre abnehmen wird. Ich habe also eine belastbare Lieferkette, einen belastbaren Vertrag. Und deswegen setze ich auch als Industrie meine Ressourcen dafür ein, diese Ersatzteile jetzt konsequent und dauerhaft zu produzieren.
Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht über diese Problematik im Großen und Ganzen. Aufrüstung der Bundeswehr, was bei der Beschaffung schiefläuft, heißt die. Könnt ihr euch mal anhören und packen wir euch in die Shownotes. Roman, die Bundeswehr hat ja auch viel Material an die Ukraine abgegeben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Könnte auch das ein Grund sein für den Mangel an Ersatzteilen?
Natürlich spielt das eine Rolle. Das erzählen uns auch Beobachter aus dem Verteidigungsbereich, dass wir viel Gerätschaft, viele Waffensysteme abgegeben haben an die Ukraine. Denn die sind natürlich dort an der Front im Einsatz, sind großen Belastungen ausgesetzt, müssen dort repariert werden. Das erzählt uns Bastian Ernst.
Wir haben das in der Ukraine gesehen, wo unsere Panzerhaubitzen intensivst benutzt wurden und da natürlich an ihr Limit kamen. Und deswegen ist das dann auch eine Gefahr für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr.
Dort gibt es dann Partnerschaften zwischen deutschen Rüstungsherstellern und dem ukrainischen Militär. Ja, da gibt es also Kooperationen, Joint Ventures für die Instandsetzung und Reparatur dieser Waffensysteme für die Ukraine. Das passiert teilweise in der Ukraine selbst, teilweise in Nachbarländern. Also auch da gehen sicherlich viele Ersatzteile hin. Nur da muss man sich eben vorher Gedanken drum machen. Ja? Also wenn ich ein gewisses Budget habe, beziehungsweise mittlerweile ist es ja fast unbegrenzt, mein Verteidigungsbudget, durch die Ausnahme von der Schuldenbremse, dann muss ich mir eben Gedanken machen, okay, ich unterstütze die Ukraine mit Waffen, das kommt auch unserer Sicherheit zugute, das macht also Sinn. So, das kann aber nicht dazu führen, dass wir hier in Deutschland denn eben nicht mehr genügend Ersatzteile für unser eigenes Gerät haben. Das sind eben genau die Dinge, über die sich eigentlich die Ministeriumsspitze noch viel mehr Gedanken machen müsste.
Also kommuniziert denn die Hellen nicht an die Ministeriumsspitze, wie du sagst, wie schlecht die Versorgung an Ersatzteilen ihrer Meinung nach ist? Also reden die nicht miteinander?
Das scheint ein kompliziertes Verhältnis zu sein, das ist richtig. Hinzu kommt aber noch ein weiterer Faktor. Es gibt nämlich Abstimmungsprobleme zwischen der Hill und der übergeordneten Instanz, nämlich dem Bundesministerium für Verteidigung. Die Hill ist eine hundertprozentige Tochter des Verteidigungsministeriums. Die hat ein eigenes Management, eine eigene Geschäftsführung, untersteht aber sozusagen dem Verteidigungsministerium und dort insbesondere einem Fachreferat. Also das Ministerium ist aufgeteilt, ja, in verschiedene Abteilungen, darunter verschiedene Referate, ganz viele verschiedene Referate. Und in einem dieser Referate sitzen die Experten, die zuständig sind für die Hill. So, und dieses Verhältnis zwischen diesem Fachreferat und dem Hill-Management, das scheint, sagen wir mal, kompliziert bis belastet zu sein. Denn aus diesem Papier, das uns vorliegt, geht hervor, dass dieses Fachreferat im Ministerium offenbar großes Mikromanagement betreibt, sich ständig in Angelegenheiten der Hill einmischt, die eigentlich Aufgabe der Geschäftsführung sind. Das Mikromanagement des Ministeriums scheint so weit zu gehen, dass Angehörige des betreffenden Fachreferats tatsächlich in den Werkstätten der Hill auftauchen und dann einzelnen Arbeiter sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Das wurde uns so berichtet von Führungskräften der Hill, die das beobachtet haben wollen, dass eben dort Militärs plötzlich an Standorten der Hill auftauchen, die ja teilweise sehr eng dann auf den Liegenschaften der Truppen sind und wirklich mit den einzelnen Arbeitern reden und dann nochmal von oben quasi neue Aufträge vergeben, an der Geschäftsführung, am Management vorbei. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So hat man dann anschließend Chaos.
Roman, du hast schon mehrfach erwähnt, ihr habt mit mehreren Insidern gesprochen aus der Hill GmbH, auch unter der Hand mit Führungskräften. Und ihr schützt eure Quellen, aber wie äußert sich das Unternehmen denn offiziell zu eurer Recherche?
Die Hill hat sich nicht gemeldet. Wir haben die natürlich auch angefragt, aber da kam keine Antwort. Dieses schwierige Arbeitsverhältnis zwischen dem zuständigen Ministerium und der Hill, das wird uns auch bestätigt von Verteidigungspolitikern wie Jens Lehmann von der CDU.
Natürlich werden viele kleinteilige Entscheidungen da vom Ministerium oder von den Abteilungen da auch reingetragen in die Hill. Manchmal lässt man die nicht so richtig, sagen wir, in ihren eigenen Managementstätigkeiten laufen. Das sollte man lassen.
Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und sagt im Prinzip, dass dieses ständige Reinregieren des Ministeriums in Angelegenheit des Hill-Managements dazu führt, dass diese Firma ihren mittel- und langfristigen Planungen eigentlich gar nicht mehr nachkommen kann?
Ich glaube, dass man die Hill einfach diese Inhouse-Gesellschaften aufwerten sollte, dass man direkt im Ministerium unterhalb des Ministers einfach einen eigenen Geschäftsbereich dafür schaffen sollte, um die Wichtigkeit dieser Firmen auch nochmal hervorzuheben. Und dann wird es laufen.
Er sagt im Prinzip, es wäre viel effizienter, wenn die Zuständigkeit für die Hill nicht in einem Fachreferat im Ministerium liegen würde, sondern im Geschäftsbereich des Ministers, also auf einer viel höheren ministeriellen Ebene, damit das ein bisschen kohärenter funktioniert, diese Steuerung der Hill.
Und habt ihr das Bundesverteidigungsministerium mit euren Recherchen, mit dem, was euch dazugespielt wurde, konfrontiert? Was sagen die dazu?
Die sagen zu den Papieren, die uns zugespielt werden, erstmal nichts. Sie sagen auch nichts zu den Zahlen, die uns vorliegen, zum Beispiel nur noch 50% Einsatzbereitschaft bei der Panzerhaubitze. Sie sagen, das sind geheime Zahlen, da können sie sich nicht zu äußern. Sie sagen nur allgemein grundsätzlich, dass man mit der Hill im Austausch stehe, wie man Prozesse weiter verbessert.
Und die Ministeriumsspitze, also Pistorius, sind dem diese Probleme bekannt, diese Probleme bei der Beschaffung der Ersatzteile? Also weiß er davon?
Also davon ist auszugehen, dass er das weiß. Dem Ministerium in Berlin ist durchaus bewusst, dass es diese Probleme gibt, dass die Zeitenwende eben ganz massive Auswirkungen hat, auch auf den Bereich Reparatur. Und uns gegenüber spricht man dort etwas beschönigend von Herausforderungen. Aber das heißt, das Problem ist durchaus auch dem Minister klar. Und es gibt auch Bemühungen, die Lage zu verbessern. Zum Beispiel das Beschaffungsamt soll reformiert werden.
Der Verteidigungsminister steht mit, bereit für ein kurzes Statement.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren.
Das hat Pistorius angekündigt bei einer Pressekonferenz vor einigen Wochen.
Wir werden dafür sorgen, dass das Beschaffungsamt die Truppe künftig schneller einbezieht in das, was dort geschieht. Und wir verbessern darüber hinaus die Zusammenarbeit mit der Industrie.
Man will die Strukturen schlanker machen, entbürokratisieren und man will sich auch Lieferanten und Lieferketten noch mal genauer anschauen.
Wir werden mehr Kenntnis und Kontrolle haben über Lieferanten und Lieferketten. Auch das ist wichtig bei der Vollziehung der Aufträge, nachdem sie erteilt wurden.
Aber es ist eben so, dass das alles in der Regel sehr lange dauert und die Frage ist, haben wir noch so viel Zeit?
Und man will ja nicht nur ein gutes Heer, sondern die stärkste Armee Europas. Also das Ziel, das ist ja ein großes. Was ist denn deine Einschätzung? Die Bundeswehr, die will ja bis Ende des Jahrzehnts verteidigungsfähig sein. Darum geht's ja im Großen und Ganzen. Glaubst du, das ist noch machbar mit all dem, was wir jetzt wissen?
Es ist eine Herausforderung. Unmöglich ist nichts. Ich glaube, man kann sich das als Ziel setzen, darauf hinarbeiten und einfach so gut es geht versuchen, diese Strukturen anzupassen. Neben den Ersatzteilen braucht man natürlich auch ausreichend Soldaten, Fachpersonal, die dieses Gerät auch bedienen können. So, da sind wir schon beim nächsten Problem, dass es eben nicht ausreichend Fachpersonal gibt, um dieses bestellte Gerät wirklich entsprechend auch auszulasten. Also es brennt an verschiedenen Stellen. Und deswegen ist es richtig, dass diese Zeitenwende begonnen wurde, dass man sich darum kümmert und endlich sozusagen auch diese Verteidigungsstrukturen Deutschland, die man lange vernachlässigt hat, dass man das ernst nimmt. Aber es braucht eben Zeit. Es gibt diesen Hashtag des Verteidigungsministeriums, Beschaffung läuft. Ja, also in der Öffentlichkeit will man signalisieren, euer Geld, das Steuergeld wird gut eingesetzt und es kommt bei der Truppe an. Und das ist im Prinzip auch richtig. Also dieses Geld wird für wichtiges Gerät ausgegeben. Ich will das gar nicht sozusagen abstreiten oder in Frage stellen. Aber diese ganze Struktur dahinter, ob das in den nächsten Jahren wirklich alles so auf Vordermann gebracht wird, wie es sein sollte, ich habe da persönlich meine Zweifel.
Okay. Roman, vielen Dank, dass du die Insights mit uns geteilt hast und für deine Einschätzung. Gerne wieder. Danke dir.
Vielen Dank.
Weitere Infos zur Recherche von Roman Lehberger vom WDR in der Recherche-Kooperation mit NDR und der SZ findet ihr auch bei unseren Kollegen auf tagesschau.de. Und das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Am Montag blicken wir bei 11KM ganz woanders hin, und zwar in digitale Räume, die Eltern und Lehrer nicht auf dem Zettel haben, aber bei Kindern und Jugendlichen dafür sorgen, dass sie zu früh und in Masse mit Inhalten konfrontiert werden, die mindestens überfordern. Es geht unter anderem um Mobbing und Gewaltdarstellungen und um das Verbreiten rechtsextremer Inhalte. Alles zu finden in sogenannten Klassenchats. Mehr dazu am Montag bei 11KM, dann mit meiner Kollegin Nadja Mitzkat. Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Völsner-Werisch, Christine Frey und Hanna Brünjes. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Kevin Ebert. Bis zum nächsten Mal. Und für alle, die noch mehr zum Thema Bundeswehr und Sicherheitspolitik erfahren wollen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien blickt auf die aktuellen militärischen Konflikte. Und die Hosts sprechen mit ARD-Reportern in der ganzen Welt, ordnen ein, liefern Hintergründe, zum Beispiel, wie kann Deutschland sich vor Gefahren schützen oder welche Rolle spielen Drohnen im Krieg? Und die Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexperten. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link, den bekommt ihr bei uns in den Shownotes.